Herzlich willkommen, ihr Lieben, bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ich habe heute wieder den lieben Dr. Patrick Berndt bei mir. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich.
Und wir haben heute ein schönes Thema für euch und uns rausgesucht, was uns immer wieder begegnet und wo wir dachten, lohnt sich vielleicht mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Und zwar das liebe Thema Pump bzw. Pump. Und zwar nicht die Geräte, die wir mit dem gleichen Namen bauen, darum soll es nicht so gehen, sondern um das Phänomen Pump, wenn ich trainiere, dass ich dann einen schönen Pump in die Muskulatur bekomme. Wir erinnern uns halt an Arnold Schwarzenegger. Besser als Sex, oder was hat er da in irgendeinem Interview von sich gegeben?
It feels like coming. Ich glaube, das waren seine exakten
korrekt,
Worte.
Korrekt, kann ich jetzt nicht hundertprozentig bestätigen, aber ein guter Pump hat schon was. Und da wollten wir halt mal ein bisschen drüber quatschen, weil es auch sehr viel Diskussion im Netz gibt, wie wichtig ist Pump oder wie unwichtig, gerade fürs Thema Muskelwachstum, für deine Progression und so weiter. Und da dachten wir, quatschen wir mal ein bisschen drüber. Gute Idee. Magst du mal ein bisschen einsteigen, Patrick?
Ja, ich glaube, wir definieren es erstmal so für alle, die jetzt vielleicht mit dem Begriff noch gar nicht so viel anfangen können. Ja, weil wenn klar, wir beide wissen direkt, was mit dem Begriff gemeint ist, aber für alle anderen, die es vielleicht noch nicht wissen, der Pump ist im Grunde genommen das Phänomen, dass man nach dem Training, während dem Training feststellt, dass die Muskulatur, die man gerade trainiert hat, einfach viel besser durchblutet ist, viel besser mit Nährstoffen versorgt ist und so weiter und deshalb ein größeres Volumen hat. Also der Arm ist im und direkt nach dem Training dicker als davor. Ja. Und diesen Effekt, dass dort halt einfach mehr Flüssigkeit, mehr Blut, mehr was auch immer drin ist, kommen wir vielleicht noch zu, das nennt man halt eben den Pump. Und ja, um da jetzt direkt vielleicht zu der eigentlichen Frage überzuleiten, es wird seit nunmehr Jahrzehnten darüber diskutiert, ob dieser Pump jetzt tatsächlich irgendwie das Ziel im Training sein sollte, ob das tatsächlich was damit zu tun hat, welche Effekte dann durch das Training ausgelöst werden, ob das besser oder schlechter ist. Und genau, also ich glaube, damit können wir eigentlich auch thematisch einsteigen. Wie siehst du das, Wolf?
Mhm, unbedingt. Und ich meine, man ist schon allein mit der Herleitung jetzt, wo du nur so ansatzweise erzählt hast, was denn beim Pump passiert, dann kann man sich eigentlich daraus schon laienhaft rückschließen, dass es vielleicht doch nicht ganz so irrelevant ist. Mehr Nährstoffe, mehr Blut, mehr Ding, ne? So, also der Körper macht diese Reaktion ja nicht aus Spaß, Jux und Dollerei.
Ja, aber können wir gerne noch ein bisschen differenzierter auseinandernehmen. Habe ich vielleicht auch eine ganz gute Frage später zu. Ja. Aber nimm doch erstmal deinen Take. Also was wird gerade so in der Branche, in der Fitnessszene so darüber spekuliert?
Naja, es gibt einen Haufen Videos drüber und da sind auch super geile und differenzierte dabei. Also ich habe hier schon öfter mal mich geoutet, dass ich da auch ein bisschen Fan bin von Procep, der da echt immer eigentlich ganz differenziert auf die Sachen drauf schaut. Und du findest aber halt auch viele Diskussionen von anderen Leuten, wo halt eben auch gesagt wird, spielt halt gar keine Rolle. So irgendwie. Oder es gibt halt offensichtlich ein paar neuere Studien, Meta-Analysen und so weiter, die rausgefunden haben wollen, dass der Pump halt irrelevant ist sozusagen. Ne? Also die zwei Lager gibt's gerade so ein bisschen. Und ja, finde ich einfach interessant. Ne? Also sehr, sehr interessant. Weil wir alle da ja schon immer dem so ein bisschen nacheifern. Dem Pump im Training. Oder ich kann es auch mal jetzt aus meiner Warte sagen. Bin jetzt 43 Jahre alt. Keine Hormonersatztherapie oder ähnliches. Und ich sehne mich schon zurück zu meinem Pump-Gefühl in der ersten Kreatinkur mit 20. Ach Quatsch, die war früher, aber ne, aber also ich stelle schon fest jetzt im Laufe des Lebens, dass mir deutlich schwerer fällt, was ich so ein bisschen halt auf den Hormonstatus irgendwie mit 43 schiebe. Natürlich ist multifaktoriell, wo wir auch ja schon wieder im Thema sind, ne? Also ich glaube, dass halt der Pump dir schon ganz, ganz, ganz viel Feedback gibt zu dem, wie du gerade unterwegs bist im Training, ne? Also wenn du viele Dinge richtig machst, im Training, ums Training herum, ist die Chance für einen ordentlichen Pump größer. Und die Dinge, die tragen wiederum, glaube ich, schon dazu bei, dass du einen besseren Erfolg hast, an die ich jetzt so denke. Ich will jetzt nicht alles vorwegnehmen. Aber ich für meinen Teil auf jeden Fall bin jemand, der auch einen Pump im Training sehr mag. Und das mir schon auch das Gefühl gibt von einem guten Training. Und an einem Tag, wo ich eben, weil ich vielleicht Dinge rund ums Training nicht gut gemacht habe, also ich mache dir so ein Beispiel, wo der Dennis jetzt bei uns war, zum Steine heben und Geräte probieren in Emersacker. Da war ich natürlich den ganzen Tag wieder im Büro, frühmorgens Meetings angefangen, 3 Stunden hingefahren, den ganzen Tag nicht wirklich gegessen, nicht vernünftig getrunken, nur gehetzt. Der Dennis kam viel, viel später als gedacht, wir haben später angefangen. Und bis wir dann an die Steine kamen, um die zu heben, also ich hoffe, viele von euch haben die Videos angeschaut, sonst macht es mal noch, und wir die Legend Stones einweihen wollten, war ich so leer, dass ich schon gemerkt habe, wo wir dann eben, wir sind dann so ein bisschen bei uns an die Pumpgeräte gegangen zum Aufwärmen, das sieht man im Video auch so ein bisschen, haben uns so ein paar Minuten aufgewärmt und ich habe beim Aufwärmen schon gemerkt, ist leer, alles leer, so, da kommt kein Pump, ne, da kommt nichts in der Muskulatur so an. Und dementsprechend war auch das Steineheben dünn, ne, also den 86 Kilo oder was er wiegt, habe ich noch gut geschafft, was aber für mich auch mittlerweile jetzt kein wahnsinnig schweres Gewicht mehr ist, für einen Stein zu schultern, Naturstein. Und der 106 Kilo war halt einfach no way. Und ich glaube, an einem guten Tag, gut gegessen, einigermaßen ausgeruht, nicht schon den ganzen Tag Stresslevel 300, hätte ich den schaffen können. Also ich bin mir sicher, wenn ich jetzt mal wieder in Emersacker bin und morgens früh gut drauf und ich schleife dich aus dem Büro raus und wir gehen an die Steine, dann schaffe ich den mit 106 Kilo. Also ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Du kriegst über den Pump ja schon auch ein gutes Feedback, wie dein Körper gerade auf Training eingestellt ist. Also nährstoffseitig, Hydrationsseitig, also wie viel Flüssigkeit habe ich im Körper, wie gut habe ich meinen Mineralstoffhaushalt, Kreatin und Co. im Griff und so. Da kriegst du schon arg viel Feedback. Also wenn ich jetzt über Wochen, Monate keinen Pump kriegen würde im Training, dann würde ich schon mal nachforschen, wo es herkommt bei mir persönlich jetzt. Und ich hatte so Phasen schon. Zum Beispiel, wo ich so extrem intermittierendes Fasten gemacht habe früher. Da habe ich ja immer nüchtern trainiert und da war Pump nicht mehr existent. Also aber jetzt habe ich schon brutal viel da drin, was wir vielleicht mal ein bisschen genauer betrachten sollten.
Genau, da würde ich jetzt auch mal mit 2 Füßen reingrätschen gerade.
Mach mal.
Und ich stimme dir insofern zu, dass um einen guten Pump zu bekommen, damit dort überhaupt viel Blut, viele Nährstoffe hin umverteilt werden infolge von Belastung, müssen die Voraussetzungen auch erstmal gegeben sein. Man wird dann am schlechten Tag nach wenig Schlaf, mit viel Stress, ohne was gegessen zu haben, zu wenig getrunken, wird man keinen guten Pump bekommen. Auch weil da der Körper halt einfach eine gewisse Priorisierung hat von lebenswichtigen Organen und zumindest hat sich evolutionär noch nicht so viel geändert, dass ein prall gefüllter Bizeps im Training irgendwie überlebenswichtig wäre. Und daher ist das irgendwo ganz logisch. Also Hydration, Regeneration, Nährstoffzufuhr, das sind alles immer die Grundlagen. Und ja, man kann darüber auch schon, wenn man da so ein Gespür für hat, wie das normalerweise im Training abläuft mit dem Pump, vielleicht auch Unterschiede feststellen. Ob das immer tatsächlich der Fall ist und ob das jetzt vielleicht auch gerade bei dir der Fall ist, weshalb du nicht mehr so einen guten Pump bekommst, würde ich aber mal kritisch reflektieren wollen oder einfach mal zur Diskussion stellen, denn es kommt aus meiner Sicht auch primär davon an, was du trainierst. Denn, naja, wann muss der Körper denn überhaupt sehr viel Blut, sehr viel Nährstoff, also auch Sauerstoff, ja, in die Zielmuskulatur reinpumpen? Naja, wenn metabolisch gesehen, also hinsichtlich der Energiebereitstellung, einfach mehr ersetzt werden muss. Wenn mehr verbraucht wurde, muss mehr wieder aufgefüllt werden. Und jetzt stell dir vor, du hebst halt eben einen Stein einmal hoch. Das ist so das, ja, vergleichbar im Grunde genommen mit, ich mache jetzt ein Powerlifting-Training und heb nur schwere Singles, also nur eine Wiederholung pro Satz. Kriege ich dadurch einen guten Pump in Quadrizeps, Glutes und Oberschenkelrückseite? Nein. Weil dort halt einfach viel mit Kreatinphosphat als Energieträger gearbeitet wird. Und je länger die Dauer der Belastung am Stück ist, desto eher gibt es da einen Shift hinsichtlich der Energiebereitstellung in die anaerobe Glykolyse, also da, wo dann halt eben Zuckermoleküle verstoffwechselt werden. Das Ganze wird dann auch wieder aufgefüllt parallel über Blut. Das Ganze erzeugt Stoffwechselnebenprodukte, die über das Blut abtransportiert werden müssen. Das ist auch ein Faktor, der dann da noch eine Rolle spielt, wie viel Blut in den Muskel kommt und so weiter und so fort. Deshalb meine These, je länger die Belastungsdauer eines Trainingssatzes am Stück ist und je eher die Energiebereitstellung dabei anaerob glykolytisch, also Verstoffwechselung von Glucose, Kohlenhydraten ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff ist, desto besser wird der Pump durch wiederholte Ausführung dieses Trainings. Und wenn du jetzt halt eben sagst, okay, du hebst momentan eher schwer und dann auch nur ein oder zweimal, wenn du viel Steine hebst, dann ist es für mich auch aus der Sicht komplett logisch, dass der Pump nicht so gut ist, wie wenn du jetzt nur 15er, 20er Wiederholungssätze rausballerst.
Ja, würde ich 100% bestätigen. Ich vermisse den Pump dann eher in meinen Warm-Up-Sätzen und so. Also vom okay. Steineheben würde ich jetzt nie erwarten, einen Pump zu kriegen. Mhm. Ne? Aber ich mache ja immer auf dem Weg dorthin irgendwie was. Und das war ja gerade auch, was ich gesagt hatte, im Lager, im Werk bei uns haben wir ja auch vorneweg halt ein bisschen viele Wiederholungen, um irgendwie ein bisschen Blut reinzukriegen, ein bisschen den Körper vorzubereiten und so. Was vorher gemacht, und da habe ich es halt gemerkt, dass irgendwie halt so über die Sätze einfach nichts passiert groß, ne? Ich merke halt, ich beanspruche mich, aber da habe ich schon gemerkt, irgendwie der Körper ist leer, ne? Da ist einfach wenig Leistungsfähigkeit da. Und das hat sich dann wiederum wiedergespiegelt, unabhängig vom Pump, in der Kraftleistung halt, dass ich dann schon gemerkt habe, Griffkraft und so, der 100-Kilo-Stein rutscht mir durch und sowas. Und das ist halt an guten Tagen anders so, ne? Das kann natürlich... Ja. 1000 Gründe haben, aber an dem Tag hat sich's für mich so angefühlt, dass einfach too much war auf dem Weg dahin und ich zu wenig, ja, meinem Körper gegeben habe über den Tag, was ihm hilft, halt diese Anforderung zu schaffen irgendwie. Ja.
Also um's dann.
Aber würde
dann
ich alles so bestätigen? Und das ist jetzt ja auch wieder die Fragestellung oder jetzt könnte die Fragestellung ja wieder aufkommen. Also ein Bodybuilder, der Muskelwachstum im Sinn hat, trainiert eher ein paar Wiederholungen mehr, wenn wir jetzt mal typisch drauf gucken, als jetzt der Powerlifter, sucht da mehr nach dem Pump und es endet aus irgendeinem Grund in mehr Hypertrophie als bei dem, der nur auf Kraft trainiert. Was wir ja schon ein paar Mal diskutiert haben, unter anderem mit David Hoffmann, ne?
Ja, aber schwierige These, weil wenn...
Ich habe noch keine These aufgestellt, so weit gehe ich nicht. Ich will nur sagen, okay, irgendwie, man könnte ja das Gefühl haben, als Laie, also ja, ich... dass es dann doch irgendwie im Zusammenhang steht.
Ja, und ich glaube, darauf beruhen halt eben auch viele Grundsätze, die zu diesem Mythos da geführt haben, dass der Pump irgendwie essentiell wäre für Muskelwachstum. Es gibt zahlreiche Untersuchungen, die halt herausgefunden haben, dass man über ein ganz breites Spektrum an Intensitäten und Wiederholungsbereichen die gleiche Hypertrophie auslösen kann. Und das haben wir auch wirklich in vielen Podcasts schon durchgekaut. Ja, also am Ende zählt nur, haben am Ende eines Trainingssatzes alle Muskelfasern des Zielmuskels mechanische Spannung erfahren. Ja, und dann ist egal, ob ich ein großes Gewicht nehme, also eine hohe Intensität, um alle Fasern gleichzeitig arbeiten zu lassen, oder ob ich ein niedrigeres Gewicht nehme und schalte ermüdungsbedingt nach und nach eben Fasern dazu. Am Ende des Satzes ist das Resultat gleich, so zumindest sehr, sehr stark vergleichbar, nämlich dass alle Fasern mechanische Spannung erfahren haben und dann hypertrophieren die auch alle. Jetzt ist es nur so, wenn ich jetzt so ein Powerlifting-Style-Training mache 5 Wiederholungen, dann haben wir eben metabolisch gesehen, also hinsichtlich der Energiebereitstellung, andere Voraussetzungen, wie bei einem, ich sag mal, eher... was so im klassischen Bodybuilding vor 20 Jahren auch eher der Fall war, wir machen 15 Wiederholungen oder mehr. Dann haben wir dort natürlich, wo wir mehr Belastungsdauer haben, wo wir länger arbeiten, wo wir mehr anaerob-glykolytischen Stoffwechsel haben, einfach auch einen besseren Pump. Das hat jeder, der mal beide Formen ausprobiert hat, hat das schon erfahren. So, wenn ich jetzt das Ganze hinsichtlich des Belastungsvolumens gleichsetze, also ich habe am Ende des Tages, vereinfacht gesprochen, gleich viele stimulierende Wiederholungen gemacht, dann ist das Ergebnis hinsichtlich Muskelaufbau nach mehreren Wochen identisch. Es gibt keine signifikanten Unterschiede. Aber ich werde in jeder Einheit mit mehr Wiederholungen wahrscheinlich einen besseren Pump gehabt haben. Und jetzt muss man sich halt, hat man sich logischerweise auch gestellt in der Trainingswissenschaft, also da hat man sich die Frage gestellt, ja, hat denn jetzt überhaupt dieser Pump irgendeinen Effekt auf Hypertrophie? Und die allermeisten Studien, es gibt vereinzelte, die behaupten was anderes, da komme ich aber gleich zu, die allermeisten Studien sagen, nein, es gibt keinen Zusammenhang zwischen dem Pump und dem aufgetretenen Muskelwachstum. Diejenigen, die was anderes behaupten, die haben meistens keine Kausalitäten betrachtet, sondern Korrelationen. Und auch hier nochmal kurz zur Einordnung für alle, die die zurückliegenden Folgen nicht gehört haben. Bei einer Korrelation wird nur berechnet, ob es einen statistischen Zusammenhang gibt. Also wenn sich die Variable A verändert, verändert sich die Variable B auch gleichzeitig. Ja? So, und das wieder ein Beispiel von vorhin. Ja, die haben geguckt, haben die einen großen Pump, ja. Und auf der anderen Seite haben sie dann gemessen, okay, dort, wo ein großer Pump entsteht, wächst auch der Bizeps mehr. Das verleitet jetzt, ich sag mal, Leute, die vielleicht mit der Interpretation wissenschaftlicher Ergebnisse nicht so viel Routine haben, zu dem Schluss, naja, wenn das eine ansteigt und das andere auch, dann hat es ja was miteinander zu tun. Aber dem ist nicht so, weil es halt keinen Kausalzusammenhang dazwischen gibt. Wir können also die Wirkung zwischen beiden Parametern nicht erklären. Ja.
Okay.
Also wenn ich sagen würde, dass Verbrecher, das andersrum, dass Leute, die irgendwelche Ballerspiele am Computer spielen, eher dazu tendieren, Verbrecher zu werden. Und da gibt es einen statistischen Zusammenhang. Und ich würde dann sagen, ja, aber 100% dieser Verbrecher trinken Wasser. Das heißt, Wasser macht dich zum Verbrecher. Ja.
Also, es gibt 100 Milliarden Leute, die zocken, die nie jemanden umlegen. So.
Genau, richtig.
Vergisst
richtig.
Man dabei halt auch, ja.
Genau. Und deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Und es gibt nach Jahrzehnten der Forschung zu diesem Thema immer noch keinen nachgewiesenen Kausalzusammenhang. Es gibt ein paar Theorien. Viele dieser Theorien stammen noch tatsächlich aus Studien an Mäusen, ja, also wieder Rodent Studies, ist auch wieder nicht so ganz übertragbar auf den Menschen. Und ja, da bestehen halt eben die Schwierigkeiten. Aber derjenige, der die damals Metabolic Stress Hypothesis hieß das damals ins Leben gerufen hat, also die Hypothese, dass metabolischer Stress in irgendeiner Form an der Muskelhypertrophie beteiligt sein soll, das war Brad Schönfeld im Jahr 2010. Der hat 2 Jahre später, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 2012 selbst nochmal ein Paper publiziert, wo er seine eigene Hypothese widerlegt hat. Und leider wird dieses Paper von 2010, das ist super bekannt, da geht es nämlich um hypertrophieauslösende Faktoren. Das hieß auch so und das ging wirklich durch die trainingswissenschaftliche Landschaft durch, kennt auch, glaube ich, jeder in dem Bereich. Wird immer noch zitiert, auch jetzt gerade letztes Jahr aus einer deutschen Publikation von, ich nenne jetzt nicht den Namen der Universität, aber die haben sich auch nochmal da drauf gestürzt und haben anscheinend irgendwie nicht mitbekommen, dass diese Hypothese halt schon seit langem widerlegt ist und eigentlich auch immer nur auf Korrelationen beruht hat. So, jetzt habe ich viel wissenschaftliches Blabla abgegeben. Ich hoffe, dass alle hier nicht ausgestiegen sind. Also ich bin jetzt nochmal kurz still.
Weißt du etwa, wann die neue von ihm war? Also wenn die alte 2010 war, wann kam 2012. Die neue raus, die das 2012? 2 Jahre später schon.
Ja, ja, genau.
Die ist nicht so durch die Medien gegangen dann offensichtlich, durch die Wissenschaftsmedien, nee. Oder hat keinen so sehr interessiert dann.
Nee, also es gab danach dann zahlreiche Studien, die dann auch geguckt haben, ja, wie ist denn das mit mechanischer Spannung und haben denn Mikrotraumatisierung der Zelle und metabolischer Stress überhaupt noch irgendwie eine Daseinsberechtigung? Ja, immer noch, aber aus einem anderen Grund, als man dann lange vermutet hat, nämlich, soll ich es kurz auflösen? Weil metabolischer Stress ist immer noch wichtig, insbesondere wenn man mit niedrigen Lasten trainiert. Nämlich, wenn ich 100 Kilo Bank drücken könnte, trainiere aber nur mit 50 Kilo, dann rekrutiere ich ja nicht alle Fasern, um die 50 Kilo bewegen zu können.
Das ist wieder die serielle Geschichte, ne?
Genau, und jetzt muss man sich die Frage stellen, warum werden denn dann später die anderen motorischen Einheiten mit den anderen Phasen hinzugeschaltet? Warum werden die dann noch rekrutiert? Und das beruht nämlich auf metabolischem Stress. Denn jetzt mal so ein bisschen in die Biochemie abzutauchen, ich mach's ganz einfach. Die Energiebereitstellungsprozesse innerhalb einer Muskelfaser, die sind von einem gewissen chemischen Milieu, von einem bestimmten pH-Wertbereich abhängig, damit die funktionieren. Das sind chemische Reaktionen, ja. Und die finden halt nur in einem bestimmten pH-Wertbereich statt. So, und Ermüdung ist jetzt dann im biochemischen Sinn mit einem pH-Wert-Abfall verbunden. Das heißt, wenn ich jetzt gewisse Fasern trainiere, dann wird dort immer mehr Laktat und zeitgleich auch Wasserstoffionen angehäuft, ja, immer weiter, immer weiter. Und irgendwann wird durch die Anhäufung dieser Wasserstoffionen der pH-Wert immer niedriger, bis zu dem Punkt, wo diese Energiebereitstellungsprozesse chemisch nicht mehr stattfinden können. Und das ist das aus biochemischer Sicht, was wir als Ermüdung feststellen. Das heißt, wenn die kleinen Fasern halt diese Energiebereitstellung nicht mehr vollziehen können oder nicht mehr ausreichend viel Energie pro Zeit bereitstellen können, sagt unser zentrales Nervensystem, ey, okay, ich muss die nächstgrößeren Einheiten hinzuschalten, und dann kommt der Step. Das ist das, was hinten dran passiert. Und deshalb ist mein Take darauf, noch das, was mittlerweile eigentlich als wissenschaftlich etabliert gilt, wenn ich mit niedrigen Lasten arbeite, dann muss ich metabolischen Stress erzeugen, um die nächstgrößeren Einheiten rekrutieren zu können, also die nächsten Muskelfasern hinzuzuschalten. Und das alles dient am Ende trotzdem nur dem Zweck, dass am Satzende auf allen Fasern mechanische Spannung wirken konnte. Aber der metabolische Stress löst keine Hypertrophie aus. Er hat quasi nur so eine, wie soll ich es bezeichnen, also so eine Art Helferrolle.
Ja, ja, oder so ein Katalysator, könnte man sagen. Du brauchst genau diese, brauchst du den metabolischen Stress, dass die nächstgrößere Faser einen Grund hat, einzusteigen sozusagen.
Genau. Und jetzt noch der andere Take, der das so ein bisschen unterstreicht. Wenn du jetzt eine Last nimmst, sag mal oberhalb von 85% deines 1M, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du ab der ersten Wiederholung schon alle Fasern rekrutierst, schon alle Fasern unter Spannung setzt. Und dann entsteht da auch nicht viel metabolischer Stress. Aber der Hypertrophie-Effekt ist der gleiche.
Mhm.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch das, was wir festhalten können, weil ich möchte da die in keiner Weise die Ergebnisse dieser Studien in Frage stellen, weil im Endeffekt sagen sie nichts anderes. Du kannst auch verdammt gutes Muskelwachstum hinkriegen in der einen oder anderen Trainingsart, völlig ohne das Gefühl von Pump, weil eben alle anderen Dinge gegeben sind. Also dein Beispiel mit Powerlifting-Training oder wie auch immer. Ich würde trotzdem halt jetzt als Empfehlung von Laie zu Laie, wenn man so will, trotzdem halt sagen, dass es für ganz, ganz viele Menschen der Pump halt trotzdem ein guter Indikator sein kann.
Also, ja, aber aus einem anderen Grund.
Genau, aus anderen Gründen. Also bin ich genau im richtigen Muskel unterwegs, also treffe ich meinen Zielmuskel. Ne? Wenn ich jetzt, für mich das beste Beispiel aus meiner Trainingsvergangenheit, wenn ich jetzt lang zurückdenke, ich hatte jahrelang am Anfang das Problem, überhaupt mal meinen Rücken zu treffen. Also wenn ich mich zurückerinnere an die ersten Jahre meines Trainings, das war so mit 14, wo ich so wirklich an Geräten angefangen habe zu trainieren, also ist sehr lange her. In der Social-Media-Welt würde man sagen, Alter, du trainierst seit 30 Jahren, siehst so scheiße aus, du scheinst was falsch zu machen. Aber da wollen wir nicht drauf eingehen. Also ich erinnere mich zurück, wenn ich Latzug und so trainiert habe in den ersten Jahren, dann habe ich halt immer nur die Arme gespürt. So, ich habe es nicht geschafft, den Rücken so richtig anzusteuern, zu kriegen, vielleicht auch, weil die Arme noch zu schwach waren sozusagen.
Sehr guter Punkt.
Um sozusagen im Rücken richtig anzukommen. Und wenn du dann halt eben irgendwann dieses Gefühl entwickelst und dann, oder auch von der Qualität der Übung, ne, zum Beispiel weiß ich für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel Latzug trainiere und ich nehme eher ein bisschen leichteres Gewicht, also wo ich dann ein paar Wiederholungen mehr schaffe, dann ist bei mir die Chance, dass ich den Rücken richtig spüre, besser, weil ich mich besser konzentrieren kann und besser so Schulterblattbewegung, Schulterbewegung und so besser kontrollieren kann, wie wenn ich halt jetzt brutal schwer, wo ich auch ein bisschen mit Schwung und so ballern muss, dann bin ich wieder eher nur in den Armen. Also ich will damit sagen, für mich ist so ein gewisses Indikatorgefühl, wobei ich da ja auch falsch liegen kann, vielleicht wäre die schwere abgefälschte Übung sogar nachher trotzdem besser fürs Rückenwachstum, I don't know. Aber von meinem Gefühl her spüre ich halt den Zielmuskel, wo ich jetzt hin will, wo ich jetzt irgendwie den Muskel reizen möchte, spüre ich halt besser, wenn ich da kontrollierter rangehe. Und das messe ich wiederum für mich so an diesem Pumpgefühl, Ermüdungsgefühl. Ne? Und Das, glaube ich, würde jetzt gerade, wenn jetzt Anfänger oder so zuhören, Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht so lang trainieren oder da so gerade ein Körpergefühl entwickeln, würde ich schon sagen, dass der Pump da ein guter Indikator sein kann.
Und genau mit der Restriktion würde ich das auch so unterschreiben. Also ja. Für geübte Personen muss man heute sagen, also für Leute, die im Training weiter fortgeschritten sind, ein guter Pump muss nicht heißen, dass man den Zielmuskel jetzt auch richtig krass gut getroffen hat. Oder vielleicht ist der umgekehrte Schluss eigentlich ein bisschen treffender. Nur weil ich gerade keinen Pump habe, heißt das nicht, dass ich den Muskel nicht getroffen habe. Mhm. So muss man es eigentlich formulieren.
So, also ja. Ich würde es unterstreichen mit einer Sache, zum Beispiel ist mein Rücken von der Latmasse mit am besten geworden, also die Steigerung sozusagen, die ich wahrgenommen habe, vom schweren Kreuzheben. Ich spüre aber im schweren Kreuzheben meinen Latt einfach nie. Also außer ich habe ihn mir gerade verletzt und der tut weh. Aber sonst, weißt du, also wenn ich da so ein Spannungsthema habe oder so, aber wenn ich jetzt gesund bin und gut drauf bin, merke ich im Latt nichts beim Kreuzheben. Da habe ich ganz andere Themen, wo ich mit mir beschäftigt bin. Hände, Beinrückseite, was weiß ich. Aber mein Rücken wurde viel fleischiger, nenne ich es mal, seit ich viel schwer hebe. Mhm. So, also um das zu unterstreichen, dass es halt kein Beweis ist, dass es nur geht mit Pump. Also ich bin da voll dabei. Würde es trotzdem halt für manche Leute als Indikator trotzdem gut stehen lassen. Also wenn du, vielleicht mal andersrum ausgedrückt, wenn du jetzt irgendeine Brustübung machst und du merkst halt nur die Schulter und den Trizeps und merkst, dass du da Pump kriegst ohne Ende irgendwie, aber die Brust gar nicht, dann kann das schon ein gewisser Indikator sein, dass ich an der Übung was verändern darf, Griffbreite, was auch immer, um vielleicht den Brustmuskel besser zu treffen oder so. Ne?
Es kann gut sein. Ich würde es gern so ein bisschen noch differenzierter einordnen, weil wenn du üblicherweise einen guten Pump bei dieser Übung bekommst, und du bekommst ihn irgendwann nicht oder nicht mehr, dann kann es tatsächlich sein, dass man vielleicht irgendwie unbewusst etwas anders macht und deshalb den Zielmuskel nicht mehr so gut trifft. Weil wir jetzt die Aussage vorhin auch auf Anfänger oder, ich sag mal, noch ungeübte Personen bezogen haben, muss ich sagen, da sind wir aber auch am Punkt, wo ganz viele Menschen grundsätzlich in der Brustmuskulatur stärker sind als in der vorderen Schultern und im Trizeps. Weshalb der Großteil der Beanspruchung beim Brustdrücken logischerweise dort ankommt. Entschuldigung. Dort ankommt und es ja auch ganz normal ist, dass dann der Pump halt eben dort größer ist, wo die Beanspruchung am höchsten ist. Deshalb würde ich sagen, eben, ich würde jetzt auch, wenn man jetzt als Laie zum ersten Mal eine Brustpresse geht und hinterher noch keinen großen Pump auf der Brustmuskulatur hat, dafür aber in der Schulter und Trizeps, dann kann das einfach auf Basis dieses ganz natürlichen Kräfteungleichgewichts dieser Muskelgruppen stattgefunden haben. Das muss noch nichts heißen. Aber wenn man irgendwann mal an dem Punkt ist, wo man beim Brustdrücken immer einen guten Pump auf der Brustmuskulatur hatte und plötzlich ist das nicht mehr so, oder man geht an ein anderes Gerät und macht es vermeintlich die gleiche Bewegung und spürt das nicht mehr so, dann kann einen das einfach, das kann dann als Grund zum Nachdenken, zum Reflektieren dienen, um mal zu hinterfragen, was mache ich denn jetzt gerade anders, damit es nicht mehr passiert. Ja. Aber da auch jetzt nicht einfach sagen, okay, ich kriege an der Brustpresse keinen Pump auf den Brustmuskel, deshalb muss ich jetzt irgendwie breiter greifen oder was anderes machen oder Fleiß davor schalten oder wie auch immer. Muss nicht zwingend sein. Es kann auch sein, dass man aufgrund seiner körperlichen Vorerfahrung beziehungsweise der Leistungsfähigkeit da halt so ein bisschen andere Kräfteverhältnisse hat und da logischerweise am Anfang erstmal Trizeps und Schulter mehr abbekommen von der gleichen Bewegung.
Ja, absolut.
Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man das dann so aneinander angenähert hat und dann hat man plötzlich nach dem Brustpressen dann auch einen Pump auf der Brustmuskulatur. Kann auch als Indikator dafür genommen werden, dass sich dann Kräftegleichgewichte vielleicht verschoben haben. Mhm.
Ja, oder du schiebst halt dann eben noch, wie du sagst, Fleiß oder halt irgendwie eine Butterfly-Maschine oder so hinterher, um dann halt nochmal ein bisschen isolierter an die Brust ranzukommen. Und dann wirst du da ja auch wieder im Normalfall wahrscheinlich ein bisschen mehr Pump wieder spüren. Also wieder das Feedback kriegen, ja, jetzt war ich mehr da drin als in vorderer Schulter sonst irgendwas. Also genau. Ich glaube dafür, auch wenn es nicht der Beweis oder Indikator ist, dass du deshalb Muskelwachstum kriegst oder mehr kriegst oder irgendwas, ist Pump schon ein wichtiger Indikator für einen selbst, so dieses Gespür zu entwickeln. Das würde ich schon so, so stehen lassen. Also für mich zumindest. Und ja, und es ist aber schon auch ein bisschen, da stimme ich dir schon zu, auch sehr Muskelpartien abhängig. Also es gibt so Muskelpartien, ich glaube jetzt nicht zum Beispiel, dass ich, also in den Beinen zum Beispiel kriege ich nicht so dieses Pumpgefühl wie andere.
Mhm.
Ja, also es ist auch sehr muskelgruppenabhängig, will ich damit sagen. Also das ist schon, also ich würde in meinem Beintraining zum Beispiel jetzt viel weniger über den Pump, wie soll ich sagen, bewerten, wie jetzt ein Oberkörpertraining. So ein Armtraining oder so, da hast du halt viel mehr dieses Gefühl oder eben auch. Aber okay, ich glaube, da kann man nachvollziehen, was wir meinen, und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen. Was ich schon auch für mich so über die Jahre gelernt und gespürt habe, ich glaube, dass es dir schon halt eben auch für deinen Ernährungszustand ein bisschen was sagt. Also Ernährungszustand ist jetzt vielleicht arg weit gegriffen, aber wenn du halt sehr leer in ein Training gehst, also wenn du zum Beispiel jetzt, was ich ja jahrelang gemacht habe und dank Jörg Hösli nicht mehr mache, diese intermittierende Fastengeschichten extrem machst und dann halt sehr nüchtern, sehr leer ins Training gehst, dann sagt dein Körper dir halt da schon auch was. So über den Pump oder nicht vorhandenen Pump. Also, oder andersrum ausgedrückt, aktuell bin ich ja auf Fett.
So weit würde ich jetzt nicht gehen.
Lustig ausgedrückt, aber also ich gönne mir ja seit jetzt dem letzten Sommer einen viel größeren Kalorienüberschuss. Jetzt nicht völlig maßlos, aber schon eigentlich immer im Überschuss und bin ja auch ein bisschen speckiger geworden, was ich mir mit Absicht sozusagen erlaubt habe und gegönnt habe, was ich ohne T-Shirt nicht so geil finde, aber ich mich halt viel, viel fitter und stärker fühle, und Thema Immunsystem und so, möchte ich aber gar nicht abdriften. Und seitdem ich halt mir wieder mehr Kalorien gönne und halt besser gefüttert, würde der Jörg sagen, in meine Trainings reingehe, habe ich wieder mehr Pump. So, also da ist für mich schon auch eine gewisse, und da spielt ja wieder viel rein, da spielt rein Salz, vielleicht wenn ich sauberer gegessen habe, hatte ich auch weniger Salz, ne? Da spielt natürlich auch rein, nimmst du Kreatin, wie viel Kreatin nimmst du? Und da spielt für mich aber auch brutal rein, das glaube ich bei mir extrem zu spüren, wie voll sind die Glykogenspeicher so über den Tag. Mhm. Weil du halt viel Kohlenhydrate isst und mehrfach täglich isst und so, und da gar nicht so in diese Entleerung reinkommst, ne? Also wenn ich zum Beispiel so dieses intermittierende Fasten noch krass gemacht habe, dann habe ich richtig gemerkt, wie ich bis zum Essen hin dann so richtig viel pinkeln musste, also extrem viel Wasser raus ist, weil Glykogenspeicher leer, Körper hält weniger Wasser in der Muskulatur und so weiter. Und diese Trainings haben sich definitiv anders angefühlt als die Trainings jetzt, wo ich mir wieder gönne, viel zu essen. Also ich möchte damit nur sagen, ein bisschen kriegst du wieder gespiegelt über dieses Trainingsgefühl. Sind deine Glykogenspeicher gerade voll für ein Training oder bist du gerade eher ein bisschen leer? So würde ich es mal für mich so stehen lassen.
Ja, aber vielleicht machen wir es auch mal an den Extremen fest. Ja, weil es wird ja oft in Schwarz-Weiß-Argumenten debattiert. Und wer uns mittlerweile kennt, weiß auch, dass es Schwarz-Weiß-Debatten für uns nicht gibt, weil sie in der realen Welt halt einfach nichts zu suchen haben. Das spielt sich immer in Graustufen ab. Aber wenn man das jetzt mal so plakativ darstellen wollen würde, wenn ich jetzt einen Oberkörperzugtag trainiert habe, also Rücken, hintere Schulter, Bizeps, und ich laufe da aus dem Studio raus und mein Bizeps ist genauso durchblutet, wie als ich reingelaufen bin, dann darf man sich schon mal die Frage stellen, ob da jetzt alles richtig gelaufen ist. Ja, also ob das jetzt tatsächlich eine Rolle spielt, um Hypertrophie auszulösen, ist mal schön und gut, aber in der Natur der Sache von muskulärer Beanspruchung liegt halt einfach mal, dass dieses Gewebe dann stärker durchblutet wird, wenn dort drin viel passiert ist, ja, wenn dort Energie verbraucht wurde, wenn dort viel Kraft erzeugt werden musste und so weiter. Und deshalb sage ich wirklich im Extremfall, wenn der Muskel beim Verlassen des Studios genauso aussieht wie beim Betreten des Studios, dann gibt's schon so ein bisschen Grund, mal zu reflektieren, ist da alles gut gelaufen? Habe ich das gemacht, was notwendig war? Was ich vorhin gemeint habe, ist, dass das Ausmaß des Pumps nichts darüber aussagt, ob ich jetzt mit einem größeren Pump mehr Hypertrophie erzeuge als mit einem kleineren Pump. Ja. Aber um das nochmal auszudrücken, was du vorhin ja auch schon angedeutet hast, wenn sich da in der Durchblutungssituation des Zielmuskels so gar nichts ändert, dann würde ich schon in Frage stellen, ob der Muskel dann überhaupt genug Arbeit leisten musste, um in irgendeiner Form eine Anpassung vorzunehmen.
Ja, und das würde ich auch bei diesem Ernährungsthema schon mit reinnehmen, weil wenn ich halt die ganze Zeit in einem Kaloriendefizit rumspringe, und dann irgendwie im Muskel halt auch im Training nicht mehr viel passiert, so gefühlsmäßig. Und das ist ja auch klar, also glaube ich auch ziemlich erwiesen, wenn du halt über sehr lange Zeit ein Kaloriendefizit hast, wird mit Muskelhypertrophie nicht viel los sein. Ne? Ja. Also da hast du dann ja auch so dieses Feedback, wenn halt das Training sich immer, also für mich fühlt sich im Kaloriendefizit, was ich ja sehr, 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 sehr lange praktiziert habe, ein Training scheiße an. Und dieses scheiße Anfühlen spiegelt sich dann irgendwann schon auch in schlechterer Leistung wieder. Ne? Also da kann natürlich der Pump per se nichts dafür. Deshalb ist die Studienlage absolut richtig. Ne? Also das möchte ich nochmal, wichtig, dass wir das differenzieren. Aber wenn du halt jedes Mal im Training das Gefühl hast, boah, eigentlich fühlt sich alles kacke an. Ich spür die Ziel, also du fühlst dich schwach, ausgelaugt. Ich übertreib's jetzt mal ein bisschen, aber dieses Gefühl kenne ich gut übrigens. Wenn du halt wirklich sehr, sehr hohes Volumen immer trainierst und einfach die ganze Zeit im Kaloriendefizit rumspringst. Nochmal, habe ich sehr, sehr lange praktiziert, weil anders schaffe ich es nicht, so auszusehen, wie ich es mir in meinem Kopf ausgesponnen habe, oder ich habe da halt nie einen anderen Weg gefunden. Dann wirst du auch keinen guten Muskelwachstum kriegen. Also auch da sagt dir der Körper schon einiges von deinem Gefühl. Eigentlich fühlst du die ganze Zeit, dass du dir nichts Gutes tust. Weißt du, wie ich meine?
Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den sollte man vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker in die Gleichung mit anbeziehen. Also ganz ehrlich, am Ende, wenn es sich für dich kacke anfühlt, ist doch auch wurscht, wie die Studienlage aussieht. Wenn du es gut findest, und da jetzt auch mal eine Lanze komplett unwissenschaftlich gebrochen, wenn du ins Studio gehst und freust dich vorm Training, bevor du zu Hause losfährst, schon drauf, dass du in einer Stunde einen Mordpump auf deinem Oberarm haben wirst und du gehst deshalb häufiger hin und trainierst, dann spielt für dich in der Argumentation der Pump eine Riesenrolle. Ja, also.
Und das wollte ich auch nochmal jetzt dann als nächsten Punkt anführen, so diese psychologische Komponente.
Ja.
Also insgesamt, also ich glaube, jeder, der gerne trainiert, kennt das irgendwie, dass du dich halt in dieser Stunde im Studio vorm Spiegel mit Pump einfach besser fühlst als die restlichen 23 Stunden des Tages, ja. So, ja. Ist jetzt wahrscheinlich wieder mehr so ein Männerding. Die Frauen, die zuhören, werden wahrscheinlich sagen, oh, ihr Typen wieder mit euren kleinen Hirn. Ja, wir sind so. Aber es ist halt so, ne? Also ich glaube, das kennt jeder und da gibt's ja auch 3 Millionen Memes dazu, bis hin zu einem Tor, ja, der stärkste Mann der Welt, der irgendwie halt Memes macht, wo er sagt, hier im Studio mit Pump bin ich der Held und danach fühle ich mich dünn mit seinen 200 Kilo, ja. Letztes Mal irgendeinen Post von ihm gesehen. Also ich glaube, da geht's ja irgendwie allen gleich. Also so dieses, du bist im Training, du pumpst dich auf und dann findest du einmal deinen Körper ganz okay ansehnlich und so eine halbe Stunde später wieder nicht mehr. Ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber die psychologische Komponente von einem guten Pump im Training und wie man sich da fühlt und gibt ja auch einen Grund, dass die Studios alle weitestgehend große Spiegelflächen haben und so. Und das kann man als Außenstehender lächerlich finden. Und ich glaube, 90% der Frauen finden das lächerlich, was wir da treiben. Aber im Grunde ist halt schon so, dass man das halt auch gerne mag einfach. Und wie du sagst, wenn das, dass man das gerne mag, wie man da aussieht mit Pump, dass das halt dann einem mehr dazu bringt, auch wieder hinzugehen. Oder das Extrembeispiel dazu, jeder von uns kennt das, glaube ich, wenn du mal 1-2 Wochen nicht trainieren kannst wegen Krankheit oder sonst was, wo ja, können wir auch mal eine Folge drüber machen, muskelabbaumäßig wirklich noch einfach nichts passiert ist. Aber du fühlst dich halt dünner, leerer, weil dieser ganze Prozess von Glykogenspeicher voll, leer, Pump, Pump weg und so weiter halt über ein paar Wochen nicht stattgefunden hat, fühlst du dich ja wie ausgeschissen, ja, so. Das kennt ja jeder, der regelmäßig trainiert und lange trainiert. 2-3 Wochen Trainingspause, du fühlst dich wie ein Sack Kartoffeln. So, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat, wirklich nüchtern betrachtet, ja. So. Und diese psychologische Komponente von Pump, ich glaube, die ist halt wirklich auch nicht zu unterschätzen und macht dann long-term eben, glaube ich, auch wieder brutal viel für deinen Erfolg aus, weil du halt eher hingehst, weil du es machst. Klar, nicht wissenschaftlich messbar im Sinne von ohne Pump geht's nicht, sondern Pump trägt dazu bei, dass du es konsistenter machst, dass du es länger machst, dass du mehr Spaß dran hast, dich dann vielleicht mehr verausgabst, mehr anstrengst. Was weiß ich, ne? Also ich glaube, diese Komponenten sind halt wieder beim Pump extrem wichtig und ausschlaggebend, dass es halt doch irgendwie wieder eine Rolle spielt auf der psychologischen Seite.
Für diejenigen, die Wert drauf legen.
Genau. Und ich meine, man sieht auf Insta und Co. schon auch ein paar Frauen, die ihren Hintern feiern, wenn der dann gerade auf Pump ist, ne? Also es ist nicht nur ein reines Männerding, sondern ich glaube, da kann man schon über all diese gestörte Fitnessbubble das so drüber stülpen. Ich finde es ja gut, nicht falsch verstehen, ja? Also ich finde das nicht schlimm. Ich glaube, für Außenbetrachter, die denken teilweise, Alter, was stimmt mit euch nicht?
Ja.
Und ich denke mir, was stimmt mit euch nicht, dass ihr nicht trainiert, ja, und lieber euren Körper vergammeln lasst, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, also wenn man es mal nüchtern betrachtet, ich würde sagen, wirklich die allermeisten Menschen, die in Fitnessstudios trainieren, machen es doch unterm Strich zumindest auch, um nackt besser auszusehen.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, der Startimpuls. Also deshalb kommen die Leute. Sie erzählen jetzt was anderes, aber
neben gesundheitlichen Gebrechen vielleicht.
Ich glaube, ne? Die gesundheitlichen Sachen kommen später, dass sie dann merken, ah, okay, ich bin zwar gekommen, um nackt besser auszusehen, aber ich habe auf dem Weg gemerkt, es tut mir gut, ich fühle mich fitter, stärker. So, also ich glaube, dass dann schon viele Menschen beim Training auch aus anderen Gründen bleiben, aber ich glaube, so der erste Impuls ist bei 99% der Leute, weil sie besser aussehen wollen. Ist einfach so.
Möglich, ja.
Da liegt uns allen viel dran. Also es ist meine These. Wobei, ich kann die auch ein bisschen unterstreichen. Da haben mir letztes Mal die Jungs von Trinity Daten zur Verfügung gestellt für meine Vorträge, wo du auch siehst, welches Marketing bringt die meisten Leute. Und das Marketing über Wehwehchen, Schmerzen und so weiter ist Lichtjahre weg von der Effizienz von einfach, wir suchen 100 Leute, die abnehmen wollen oder was auch immer. Ja. Das funktioniert einfach am besten. So, ist halt so. Aber ich glaube, dass die alle erstmal mit Pump nichts am Hut haben. Das kommt dann so im Laufe des Trainings.
Nee.
Wenn sie es erstmal erleben und spüren und dann kommt das halt mit rein. Also ich glaube, dass da die psychologische Komponente schon nicht ganz zu verachten ist. Ja, und die Summe aus alledem, also ja, ganz sicher, du kannst auch Muskelwachstum haben ohne Pump, je nachdem, wie du dein Training gestaltest, hundertprozentig. Also ich habe zurzeit auch, ich trainiere ja seit dem letzten Sommer sehr Strongman-mäßig, ja, also einfach wieder ein bisschen schwerer und ein bisschen viel, viel weniger Wiederholungen und vom Volumen so mittelmäßig. Und ich habe eigentlich das Pumpgefühl gerade eben nur in meinen Aufwärmsätzen mehr. Und dann bleibt es halt im schweren Training so ein bisschen erhalten. Aber von meinen 5x3 Wiederholungen Kreuzheben würde ich keinen Pump kriegen. Oder von meinen 5x5 Wiederholungen Locklift über Kopf würde ich auch keinen großen Pump kriegen. Aber auf dem Weg dahin mache ich halt ein bisschen Seitheben, mache ich ein bisschen so meine Warm-Up-Sätze, ne? Und da kriege ich halt den Pump jetzt gerade wieder sehr gut.
Würde ich noch so ein bisschen präzisierend nochmal einhaken, weil du kriegst ja nicht keinen Pump. Ja, du kriegst nur keinen maximalen Pump.
Ja, genau. Ja?
Genau. Weil sonst beißt sich das mit unserer vorherigen Aussage, dass wir gesagt haben, hey, wenn du so gar keine mehr Durchblutung in deinem Zielmuskel hast, dann läuft auch irgendwas falsch. Aber ich glaube, die Key Message von uns beiden ist ja, es ist jetzt, um Fortschritte zu erzielen, nicht notwendig, dass du in jeder Einheit einen maximalen Pump auf dem Arm hast oder in sonstigen Zielmuskeln. Aber wenn du deswegen dorthin gehst, wenn das dein Ziel ist und du deshalb regelmäßig trainierst, wird es dazu beitragen, dass du Fortschritte machst.
100 Pro. Übrigens, wo man das sehr, sehr gut vergleichen kann, das haben wir, glaube ich, in anderen Folgen auch schon mal gesagt, könnten wir auch mal eine Folge drüber machen, ist beim Muskellängentraining bzw. Beweglichkeitstraining der Dehnschmerz. Weil du hast Übungen mit brutalem Dehnschmerz, die aber aus meiner Erfahrung relativ ineffizient sind, um beweglicher zu werden. Und dann hast du andere Übungen, gerade mit viel Aktivität, was wir bei Five ja machen, wo du eben sehr wenig spürst im Zielmuskel, aber du sehr großen Effekt hast beim beweglicher werden und nachhaltig beweglicher werden. Da ist eigentlich ganz ähnlich. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Pump. Du kannst halt Übungen machen, wo du davon sehr, sehr wenig spürst, die aber trotzdem super effizient sind und super viel Erfolg bringen. Und andersrum, ne? So, also das würde ich schon definitiv bestätigen. Und das ist ja auch das, was die Datenlage zeigt letztendlich. Ne?
Genau.
Dennoch glaube ich halt, für die Menschen draußen, die trainieren, oder vielleicht mal anders ausgedrückt, gibt es denn irgendwas Negatives an Pump? Da gab es ja auch nichts, oder? Aber dass du jetzt sagst, das und das. Ich hätte eine Sache, die ich aber glaube, die nur für absolute Spitzen und eher Enhanced Athleten ein Thema sein kann. Aber für den Otto-Normalmenschen sehe ich nicht einen negativen Aspekt, wenn du im Training einen guten Pump empfindest. Oder fällt dir was ein?
Ja, wir reden jetzt, glaube ich, immer von Personen, die es gut finden, wenn der Arm im Training dicker aussieht, um es mal plakativ auszusprechen. Ich habe mich nur vorhin gefragt, ob es jetzt vielleicht dann auch zum Beispiel bei übergewichtigen Personen, die ins Training kommen, um abzunehmen, die dann vielleicht durch einen Pump vielleicht noch ein bisschen voluminöser aussehen, als sie eigentlich sind, ob da der Pump nicht vielleicht sogar
negativ... Oder bei Frauen, die gar nicht muskulös werden wollen,
ja,
mag sein. Mhm.
Also war jetzt nur so ein Gedanke. Könnt ihr gerne auch mal unten drunter kommentieren, wie da eure Erfahrungen sind. Es war jetzt nur ein spontaner Gedanke, der mich mal interessieren wird. Ob es das umgekehrte Phänomen dann auch gibt?
Also was ich schon erlebt habe und glaube echt teilweise ein Thema sein kann, bei sehr, sehr, sehr muskulösen Menschen, also bei Profi-Bodybuildern, die halt auch einfach mit Steroiden und so unterwegs sind und arbeiten, kann der Pump teilweise so krass sein, dass die Bewegungen nicht mehr gut ausgeführt werden können. Also das habe ich schon live gesehen bei manchen Athleten, dass dann einfach das Volumen so groß wird, dass halt wirklich manche Übungen von der Range of Motion und so nicht mehr ganz 100% gut funktionieren. Also dass es quasi von Satz zu Satz schlechter wird. Und was ich schon erlebt habe oder so als Feedback bekommen habe von solchen Leuten, dass die Muskulatur sich wie selbst abschnürt.
Mhm.
Also dass so viel Volumen in Strukturen drin ist, dass quasi die Blutversorgung von anderen Extremitäten oder von anderen Bereichen nicht mehr gut gewährleistet ist, weil so viel Volumen drin ist, dass der Körper sich so ein Stück weit selbst erstickt.
Ja, das sind Okklusionseffekte, ja.
Das ja, genau. Tatsächlich. Das habe ich schon beobachtet bei manchen Profis und so. Aber das sind halt wieder so Extremfälle tatsächlich, glaube ich. Das hat jetzt für die allermeisten, die hier zuhören und einfach nur ein bisschen trainieren wie du und ich, keinerlei Relevanz.
Ja, aber vielleicht auch noch so ein bisschen Übertrag auf andere Sportarten, weil das fällt mir gerade ein, das ist eine Anekdote von dem Vater von einem Schulfreund von mir. Mhm. Der war auch sehr ambitionierter Kraftsportler, der hat auch richtig gut ausgesehen damals. Und der hat dann aber irgendwann gesagt, er will jetzt mal einen Triathlon machen. Und dann hat er festgestellt, dass der beim Kraulschwimmen so einen Pump auf die Schulter kriegt, dass der sich dadurch dann die Technik versaut hat. Der musste quasi immer mit dem Kopf ausweichen, damit er beim Kraulzug halt wirklich noch gerade nach vorne gekommen ist. Klingt jetzt lustig, aber es ist tatsächlich dann für ihn ein Problem gewesen.
Also ich kenne das Problem, tatsächlich muss ich gerade echt lachen, weil ich habe mir, das hatte ich glaube ich schon mal im Podcast gesagt, ich habe mir wieder vorgenommen, wieder Sprints in mein Training einzubauen, ja?
Mhm.
Und gestern waren wir mit den Kindern draußen und von meinem besten Freund, die Kinder auch, die sind ein bisschen älter wie meine und sein Sohn Yasin, der ist echt schon eine Maschine. Und dann haben wir gestern gesprintet beim Spazierengehen.
Hat der da auch die Treppensprünge gemacht? Habe ich das richtig gesehen?
Ah, wir haben auch Treppensprünge gemacht, wo ich mich total athletisch dabei gefühlt habe, bis ich das Video gesehen habe. Aber ich wäre ja nicht ich, wenn ich es nicht trotzdem teilen würde und mich über mich selbst lustig machen würde. Aber was ich erzählen wollte, bei mir ist dann auch so, dass ich dann halt nach ein paar Sprints in meine Schenkelchen, die sind jetzt nicht so dick wie bei irgendeinem Profi-Bodybuilder oder so, aber die sind jetzt auch nicht gerade dünn. Und mein Rennen wird halt richtig, richtig behindert. Dadurch, dass meine Beine eh irgendwie fett sind und ich sowieso katastrophaler Sprinter bin. Ich mache das ja nur, um gesund zu bleiben. Bin jetzt, weiß Gott, nicht schnell oder gut oder irgendwas oder meine Technik hat das. Aber wenn du es von vorne siehst, der Kumpel hat gefilmt, wo ich da mit den Kindern Wettrennen mache. Und es sieht aus, wie wenn immer so bei mir ein Bein ums andere drumherum müsste. So, weißt du? Und das wurde halt mit Sprint zu Sprint wurde das quasi immer noch schlimmer, weil halt dann Blut reingekommen ist und irgendwie das immer noch unkoordinativer wurde.
Ach, okay.
Es war sehr, sehr lustig zu sehen.
Wie lange Pause habt ihr gemacht zwischen den Sprints?
Ach du, wir haben halt, keine Ahnung, weißt du, die Kinder haben gesagt, wir rennen jetzt bis zum nächsten Baum und dann so jetzt wieder zurück. Und
Wir
haben dann schon viel gemacht. Also ich kann ja auch sagen, ich habe heute Muskelkater, sein Vater. Ich bin verwundert, weil ich habe keine Schmerzen in Leiste und Co. Also sehr gut. Es war jetzt vom Impact nicht so schlimm, wie ich dachte. Aber ich habe Bauchmuskelkater, weißt du, von der Rotationsausgleichen. Ich habe Adduktorenmuskelkater, wie die Sau. Ne? Also es ist schon witzig. Und ich werde es jetzt wieder regelmäßig einbauen, weil Sprinten hat einfach geile Vorteile.
Ja, ist auch so mit die athletischste Fortbewegungsform oder Trainingsform, die mir so in den Sinn kommt. Ja, auch schnell rennen können, finde ich gut.
Ich bin wirklich kein guter Sprinter, noch nie gewesen, aber einfach sprinten zu können in deinen Möglichkeiten finde ich einfach noch cool. Und mit den Kids macht es halt mega Spaß, weil die haben da echt noch Bock drauf und die lernen da auch wieder was draus. Und dann haben wir eben Treppensprints, Sprints barfuß auf der Wiese, also auf dem Fußballfeld haben wir gestern noch gemacht. Mhm. Barfuß sprinten finde ich auch extrem geil, weil du da halt auch nochmal so Zehen und Fußgewölbe und alles, das ist halt für die Kids auch super geil. Aber da sollte man vielleicht mal eine extra Folge drüber machen, warum es Sinn macht, Sprinten in sein Training reinzubringen.
Sprinten und Springen.
Ja, gibt's ja viele tolle Memes, wie wenig Menschen jenseits der 30 nur noch sprinten in ihrem Leben, wobei ich da schon ein paar Mal geschaut habe, es gibt keinerlei Evidenz zu diesen Behauptungen. Mhm. Es gibt keine Studien irgendwie, die geschaut haben, wie viele Menschen jenseits der 30 noch sprinten. Aber ich würde schon sagen, es sind nicht mehr so viele und es gibt aber gute Gründe dafür. Also vielleicht das machen wir in der nächsten Folge, fände ich ganz gut. Ich glaube, das Thema Pump können wir so stehen lassen und abschließen, oder was meinst du? Haben wir noch irgendwas vergessen? Aber
nee, ich denke, ich glaub,
damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Aber vielleicht noch eine so eine kleine Randnotiz. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt ja sehr viele Pump Supplemente auf dem Markt. Zitronin,
Arginin, NO2 oder NO Booster, ne? Genau, Stickoxid-Booster.
Meistens auf Arginin basieren und so, habe ich jetzt nie so den Riesenunterschied gemerkt.
Nee, also ist auch die Studienlage relativ eindeutig. Also es gibt so für eine anaerobe Leistung, also auch Kraftleistung, so auf Wiederholung, so gibt es geringfügige Effekte. Ich habe gerade vorhin nochmal was gelesen, dass es bei CrossFit dann auch gar nicht so krass viel bringt, wie man jetzt vielleicht in der Theorie meinen müsste. Mhm. Hinsichtlich Muskelaufbau sind mir keine Nachweise von überlegenen Effekten bekannt, was auch logisch ist, weil ich müsste dann im Zweifelsfall einfach für den gleichen Effekt noch 2 Wiederholungen mehr machen. Ja.
Ja.
Und deshalb kann man, glaube ich, an der Stelle einfach sagen, es hat jetzt keinen wissenschaftlichen Hintergrund, dass man sagen würde, okay, man braucht irgendwie Arginin, Citrullin oder Stickoxid-Booster, wenn es um Muskelaufbau geht und nicht um anaerobe Leistung.
Und würde ich so bestätigen. Also was ich eher merke, ist halt eben Salzhaushalt, genug getrunken.
Die Basics machen mehr aus.
Also ich bin ja seit Jörg Hösli ein Fan von ein bisschen Zucker. Also ein bisschen, auch mal so 60, 70 Gramm Gummibärchen oder so vorm Training.
Mhm.
Und das glaube ich zu merken. Also ich habe dann halt nicht so dieses Gefühl von, ich gehe mal ganz leer ins Training oder so ganz nüchtern. So, das macht bei mir ein bisschen einen Unterschied, so würde ich sagen. Aber auch nicht so extrem. Hast du eine Erklärung dafür? Das würde mich noch interessieren, ob du das weißt. Ich glaube, das kann jeder, der so lange trainiert wie wir, irgendwie nachempfinden. So die ersten 1-2 Kreatinkuren, als man jung war, hat man ja so diesen Monsterpump, extremes Spannungsgefühl wirklich auf der Muskulatur. Und jetzt heute nehme ich, wie wahrscheinlich die meisten, was ich auch empfehlen würde, oder auch die allgemeine Empfehlung ist nach Datenlage, ja, einfach immer Kreatin zu nehmen, seine paar Gramm am Tag.
Und sollten wir auch eine Folge zu machen.
Sehr gerne. Da hast du doch dieses Gefühl jetzt heute nicht mehr so. Gibt's da irgendwie Evidenz dazu, warum das am Anfang sich so krass anfühlt und später nicht mehr? Weißt du da was zu? Weil das habe ich schon oft gelesen, also es scheint nicht nur mir so zu gehen, das habe ich schon gefühlt hunderte Male irgendwo gelesen, gesehen in Videos oder.
Weiß nicht, ob das jetzt vielleicht einfach nur die gesteigerte Wahrnehmung dieses Effekts beim ersten Mal ist, weil ich muss jetzt ehrlich gestehen, bei mir selbst hatte ich jetzt nicht so den Rieseneffekt festgestellt. Nee.
Die ersten Male, Alter, entweder ich hatte da irgendwas Verunreinigtes.
Vielleicht hast du noch das gute Zeug gekriegt.
Ein Volumen drin oder so, weißt du? Das würde auch einiges erklären. Glaube ich aber nicht. Aber you never know, ja. Aber gefühlt waren das bei mir damals so die ersten Kreatinkuren. Und da hast du ja, klar, da gab es ja noch dieses, du musst laden. Und dann hast du am Anfang da mords viel reingeknallt und später weniger und so. Aber ich erinnere mich an die ersten Kreatinkuren und die ersten Bizeps-Trainings auf Kreatin, wo ich dachte, mir platzt der Ärmel. So. Und das habe ich halt später einfach nie mehr gehabt.
Also ist jetzt wirklich nur ein Verdacht, den ich nicht mal wirklich gut begründen könnte, aber du hast ja wahrscheinlich heute einfach eine niedriger dosierte Dauersupplementierung irgendwo bei 5 bis 8 Gramm. Und damals
hab ich nicht genommen. Echt nicht. Also vielleicht in der Ladephase mal kurz, aber
genau,
ich hab früher eher weniger. Ich glaube, ich habe sogar eher so 3 Gramm Kreatin. War ja auch kohlemäßig. Ich meine, da war ich Schüler und so, da war so eine Kreatinpackung für mich halt echt verdammt viel Geld. Ich weiß es nicht, aber ich habe, also schreibt doch mal drunter, ob es euch auch so ging, das würde mich mal interessieren, so die alten Hasen hier, wie das bei euch so war, aber ich habe die erste Kreatinkur, habe ich gedacht, ich platze und heute ist halt einfach ein Standard, den ich nehme und ehrlich gesagt, ich merke eher so an Gehirn und Schlafqualität, wenn ich es mal vergesse und weglasse.
Ich auch.
Weniger an der Muskulatur, so die fühlt sich
aber halt immer gleich genau deshalb, an. Genau deshalb würde ich gerne eine Folge dazu machen. Zum Thema Kreatin, weil ich finde, je älter man wird, desto wichtiger werden die Effekte von Kreatinsupplementierung, die eigentlich niemand so auf dem Schirm hat. Und die jetzt gerade auch besser erforscht werden, muss man dazu sagen.
Total. Es gibt ja fast nichts besser erforschtes als Kreatin, oder?
Ja, aber die Anwendungsfälle, gerade jetzt so im Bereich kognitive Gesundheit und Demenzprävention und so weiter und so fort, ne? Lass da mal drüber sprechen. Ich glaube, das könnte die Leute interessieren. Schreibt doch gerne mal drunter, wenn es euch interessiert. Dann haben wir die Bestätigung.
So, ich glaube, wir haben genug geprabbelt. Wir danken euch fürs Zuhören. Gerne abonnieren, kommentieren, weiterschicken. Und ihr merkt schon, uns gehen die Themen nicht aus. Also wir werden euch fleißig weiter Podcasts hier aufnehmen. Nächste Woche kommt allerdings ein Podcast mit Wolfgang Packi. Den nehme ich nämlich heute Mittag auf und der wird dann nächste Woche für euch da sein. So, in diesem Sinne, liebe Grüße euch allen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Patrick, vielen Dank.
Ciao. Danke auch. Mach's gut.
Ciao.